SWR 1, der Feiertag morgen mit Sebastian Frisch.
Herzlich willkommen. Es gibt Themen, die verdrängen wir Menschen ja gerne, zum Beispiel Sterben und Tod. Heute am Karfreitag, da ist dieses Thema zumindest in den Kirchen sehr präsent. Jesus wurde am Karfreitag ja gekreuzigt. Sterben gehört zum Leben dazu. Meine Kollegin Anne Görler war deshalb in einem Hospiz, genauer gesagt im Christophorus-Hospiz der Caritas in Mainz-Drais. Die Menschen hier sind oft unheilbar krank. Betreut werden sie von Pflegerinnen und Pflegern, die ihre Schützlinge Gäste nennen. Ja, und wer denkt, dass es da in einem Hospiz nur grau und trist zugeht, der täuscht sich. Im Gegenteil, hier wird das Leben gefeiert.
Die Fahrt ins Hospiz führt durch Reben und blühende Bäume auf eine kleine Anhöhe zu einem Hofgut aus dem 14. Jahrhundert. An diesem Nachmittag geht es zu wie in einem Taubenschlag. Besucher kommen und gehen, einer will dies, der andere das. Hospizalltag, sagt die Pflegedienstleiterin Carmen Zimmermann.
Es ist nicht so, dass man jeden Tag den Tod vor Augen hat. Und man verliert die Angst vorm Tod. Dass nach dem Tod nicht alles vorbei sein wird, daran glaube ich schon persönlich. Aber es ist jetzt nicht die Sehnsucht, auf den Tod hinzuzuleben, sondern wirklich jeden Tag und jeden Moment, den wir im Leben haben und geschenkt bekommen, bewusst zu leben.
Wir gehen in den Raum der Stille. Ein Rückzugsort, ein Platz auch für Angehörige, die einen Menschen verloren haben. Hier ist es hell und bunt, Musikinstrumente stehen in der Ecke.
Schwarz ist nicht unsere Farbe hier. Also wir sind bunt, das Hospiz ist bunt, die Menschen sind bunt.
Bunt wie Frau Bachmann. Sie ist hier Gast. Frau Bachmann hat alles fertig, sagt sie. Die Beerdigung ist geplant, die Anzeige vorbereitet, die Musik ist ausgesucht und die Kleidung für den Sarg. Alles erledigt. Jetzt hat sie Zeit und zeigt mir Fotos von der Fastnacht im Hospiz. Sie, Frau Bachmann, als Büttenrednerin im Teufelskostüm.
Das ist der Umhang vom Teufel, die Hörnchen und eine bunte Brille. Als ich dann einmarschiert bin, da haben die ein Karnevalslied gesungen. Und den Vortrag habe ich dann gemacht. Ein Lobeshymnus für hier das Personal. Mit der Melodie, gell, du hast mich gelle gern, gell, ihr habt mich gelle gern, gelle mir euch auch, gelle, wann mir klingele tun, seid ihr ganz schnell da. Da haben sie sich sehr gefreut, die Schwestern.
Auch Daniela Köhn hat sich da gefreut und gelacht. Sie ist Krankenschwester seit 30 Jahren, im Hospiz ist sie erst kurz. Daniela ist ein fröhlicher Mensch und für jeden Spaß mit den Gästen zu haben.
Das liegt ganz nah beieinander, ne? Das Weinen und auch das Lachen. Wenn man erstmal ein paar Tränen zusammen vergossen hat, dann kommt irgendwann auch dieses erleichternde, erlösende Lächeln.
Die letzten 2 Wochen hatte ich mal so mein moralisch ein bisschen. Es war dann vorbei und jetzt ist wieder gut. Mein einziges Enkelkind, die wird jetzt eingeschult im August. Die darf hier ein- und ausgehen, was auch viel wert ist. Ich genieße das jetzt richtig. Hat sie am Wochenende mir ihr Schulranzen vorgeführt. Morgen kommt sie wieder und da kriegt sie ihr Osterhäschen.
Das Osterhäschen, der erste Schultag der Enkelin, die Fußball-Europameisterschaft. Frau Bachmann freut sich auf Momente, die noch kommen. Und es geht viel mit Morphium gegen Schmerzen und Atemnot. Pflegerin Daniela Köhn ist dann noch da, wenn der Gast gegangen ist.
Wir waschen die nochmal, wir reden mit den Gästen dann so, als ob sie noch wirklich da wären. Wir ziehen sie schön an, die Kleidung, die vorher schon ausgewählt wurde. Wir richten das Zimmer richtig schön her. Wenn man dann das Gesicht sieht, das auf einmal so völlig entspannt da liegt, das ist ein guter Anblick.
Bei dem Thema, über das wir jetzt sprechen, da habe ich mir zuerst gedacht, wow, cool. Dann aber, ich weiß nicht, ob neuen Technologien auch irgendwo Grenzen gesetzt werden sollten. Es geht darum, dass wir mit Menschen, die gestorben sind, uns weiter unterhalten können. Und zwar mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Die schafft so eine Art, ja, digitalen Doppelgänger. Wir wollen das mal einordnen und zwar mit Matthias Meitzler, Soziologe und Experte für Tod- und Trauerkultur von der Uni Tübingen. Wie funktioniert das eigentlich, dass Verstorbene digital weiterleben können?
Ja, also da gibt es tatsächlich mehrere Möglichkeiten. Der Kerngedanke ist aber recht ähnlich. Und zwar geht es eben darum, dass aus großen gespeicherten Datenmengen eben so eine Art digitales Abbild geschaffen wird. Und dann soll es eben möglich sein, dass diese digitale Repräsentation im Stile der verstorbenen Person kommunizieren kann, zum Teil aber auch so aussieht wie die verstorbene Person, kann im Prinzip diese Abbildung der verstorbenen Person schon sehr nahe kommen, sehr realistisch sein, je mehr Daten eben zur Verfügung stehen.
Also man muss sich quasi schon ganz bewusst vor seinem Tod dafür entscheiden, dass ich nach meinem Tod als Avatar weiterleben möchte.
Streng genommen, momentan zumindest, könnte man auch aus den Daten von Verstorbenen Avatare und entsprechende Abbilder gestalten, ohne dass die sich jemals dazu geäußert haben. Also es wäre natürlich wünschenswert, wenn man sich zu Lebzeiten schon mit diesem Thema auseinandersetzt und sich einfach fragt, was soll denn mal von mir auch an digitalen Daten überdauern? Möchte ich das überhaupt, dass dann eben so ein Avatar entsteht? Oftmals ist es aber so, dass Menschen sich damit eben nicht auseinandersetzen, und aktuell ist es auch noch so, dass man dann ja relativ viel machen kann, ohne dass dann eine eindeutige Erklärung von Verstorbenen vorliegt.
Das bedeutet also, man spricht mit Avataren, so eine Art digitale Doppelgänger, die so aussehen wie die Verstorbenen. Diese geben dann Antworten. Wie ernst kann man diese Antworten der Avatare denn nehmen?
Ja, das kommt eben darauf an, wie gut diese Avatare funktionieren. Also je mehr Daten man hat, kann es durchaus sein, dass die Person wirklich so interagiert und auch so spricht, wie die verstorbene Person es getan haben könnte. Bis hin zu dem Punkt, dass man dann auch gar nicht mehr genau unterscheiden kann. Ist es jetzt wirklich ein echter Mensch, der noch lebt, oder ist das eine verstorbene Person?
Wenn Menschen in unserem Umfeld sterben, dann trauern wir. Das ist ganz natürlich. Das ist seit Jahrtausenden so. Wie beeinflussen diese Avatare denn unsere Trauerkultur? Was verändert sich da?
Ja, also wir können viele Veränderungen schon seit einiger Zeit beobachten. Das hängt vor allen Dingen eben mit Digitalisierung zusammen. Also grundsätzlich kann man sagen, geht Trauer schon tendenziell auch weg von festen Orten. Es gibt natürlich nach wie vor Menschen, die ein Grab brauchen, die regelmäßig auf den Friedhof gehen. Das ist nach wie vor der Fall. Aber zunehmend hat man eben auch Angebote, die sich loslösen von dieser festen Räumlichkeit. Und die findet man eben verstärkt auch im Internet. Da gibt es ja schon gewisse Repräsentationsformen. Es gibt virtuelle Friedhöfe beispielsweise. Es gibt aber auch zurückgelassene Social-Media-Profilseiten, die entsprechend verwendet werden im Zeichen von Trauer und Gedenken. Und die Avatare und das digitale Weiterleben setzen im Prinzip diese Entwicklung nur fort. Es wird jetzt eben auch zunehmend interaktiver. Das heißt, man hat jetzt eben nicht mehr nur die stumme digitale Abbildung vor sich, sondern nun kann man plötzlich auch mit ihr sprechen.
Besteht auch die Gefahr, dass man mit seiner Trauerarbeit als Angehöriger überhaupt nicht mehr von dem Verstorbenen wegkommt und gar nicht in der Trauerarbeit vorankommt, weil dieser Avatar immer verfügbar ist?
Ja, das ist in der Tat ein häufig hervorgebrachtes Argument, das ich auch in den Interviews beispielsweise mit trauerbegleitenden Personen häufiger höre, ist eben, dass Trauer immer voraussetzt, dass man sich eben mit dem Verlust auseinandersetzt, dass man die Realität des Todes akzeptiert. Und jetzt stellt man sich mal vor, man hat dann eben so ein Avatar, der ja im Prinzip vorgibt, jemand zu sein, der ja de facto nicht ist. Also der im Prinzip sagt, ich lebe doch noch. Der Tod ist quasi überwunden. Ich überspitze das jetzt mal. Dann ist ja durchaus die Frage, was macht das denn mit der Trauer? Was macht das mit Trauerverläufen? Kann das nicht dazu führen, dass man dann in so eine Art Scheinwelt abdriftet und dann gar nicht mehr sich mit dem Tod, mit dem faktischen Verstorbensein auseinandersetzt und dann auch gar nicht mehr vorwärts kommt in seiner Trauer? Das ist aber letzten Endes nur ein Bild von mehreren. Ich würde eher dazu plädieren, auch noch mal ein bisschen weiter auszudifferenzieren und zu schauen, ist das denn wirklich das einzige Szenario, was da denkbar ist? Oder gibt es nicht auch durchaus die Möglichkeit, dass man sich sehr wohl des Todes der Person bewusst ist und sehr wohl auch mit seinem Verlust auseinandersetzt und gleichzeitig den Avatar noch hat? Also ist der Avatar nicht auch denkbar als ein Mittel, um sich mit dem Tod auseinanderzusetzen? Und in dem Fall wäre es ja eben keine Verdrängung, sondern durchaus auch ein bewusst aufgesuchtes Element der eigenen Trauerverarbeitung.
Bleiben wir mal bei diesem Punkt, ob Avatare eventuell auch sinnvoll sein könnten. Also zum Beispiel, wenn man daran denkt, dass Zeitzeugen auch in vielen Jahren noch erzählen können, was sie erlebt haben, oder dass die Oma weiterhin Geschichten erzählt.
Also das gibt es ja zum Teil auch jetzt schon, dass beispielsweise Zeitzeuginnen des Holocaustes digital repräsentiert werden, dass man den Repräsentationen dann auch Fragen stellen kann, dass die Fragen dann eben auch mit jeweiligen passenden Datenmaterial beantwortet werden. Da müsste man aber aus meiner Sicht auch nochmal unterscheiden, geht es uns jetzt wie in diesem Fall eher um die Geschichten von einzelnen Personen, also um Erlebnisberichte mit einem historischen Kontext, oder geht es darum, dass die Repräsentation der Großmutter im Prinzip die Gute-Nacht-Geschichte erzählt? Oder geht es tatsächlich darum, diesen Menschen wiederzuhaben, also den Menschen in seiner vollen Komplexität? Das hat viel damit zu tun, was ich von diesen Avataren mir erwarte.
Wenn ich mit einem Avatar spreche, dann spricht man unter Umständen auch über sehr vertrauliche Dinge. Wie steht es da mit dem Datenschutz? Hinter diesen Angeboten stehen ja oft große Unternehmen, die diese Dienste anbieten.
Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen, der Datenschutz. Denn in der Tat ist es so, dass personenbezogene Daten da ja auch weiterverarbeitet werden. Und es können ja durchaus auch sehr persönliche und intime Dinge sein. Und da wird es dann auch schon schwierig. Also streng genommen müsste man ja von allen Personen, die da irgendwie mit in den Daten vorkommen, müsste man ja ein informiertes Einverständnis holen. In der Tat ist es so, dass das ja letzten Endes kommerzielle Unternehmen sind, die das anbieten. Die haben ihre eigenen Interessen und da wird es dann schon auch schwierig bei der Frage, wer entscheidet denn letzten Endes auch, wie so ein Avatar geschaffen ist und was könnte das im Zweifel für Konsequenzen haben?
Heute an diesem Karfreitag, das ist ein stiller Feiertag, egal ob wir diesen Tag privat oder religiös feiern, es gilt ein öffentliches Tanzverbot in Baden-Württemberg zwischen den Abenden an Gründonnerstag und Karsamstag. In Rheinland-Pfalz dauert diese Regelung bis Ostersonntag. Aber braucht's das noch? Wie zeitgemäß ist dieses Tanzverbot? Wir haben uns mal in Ludwigsburg umgehört.
Ach, einmal im Jahr kann man das doch machen, oder? Tut ja niemand weh. Und tanzen kann man 364 Tage dann.
In unseren modernen Zeiten muss man das etwas kritisch sehen. Man muss den kulturellen und sozialen Kontext nachvollziehen können und das sehen und auch gucken, warum ist sowas in einer gewissen Gesellschaft da. Aber ich persönlich finde es ein bisschen obsolet.
Ich verstehe, wenn Leute irgendwie Ruhe haben wollen und das feiern wollen und habe das auch früher auch gemacht, aber ich finde, man sollte es jetzt nicht anderen aufdrängen oder so.
Also mir persönlich ist es ehrlich gesagt relativ egal, weil mit Kind kommt man nicht mehr so zum Abendstanzen, aber ich finde, es ist schon okay, dass man das hat und dass da ein Bewusstsein dafür herrscht. Ich denke aber, das ist schon auch was, wo man sich überlegen könnte, ob das nicht was wäre, was man modernisieren könnte. Und ich bin eher der Meinung, dass wir schauen müssten, was für Glaubensrichtungen haben wir hier, wie stark sind die vertreten und für die eben auch diese Extrawürste einrichten. Gerne Extrawürste, aber dann eben für alle.
Ich finde es nicht, dass es ein allgemeines Tanzverbot geben sollte, weil für viele spielt das keine Rolle. Und bei anderen Religionen wird ja auch gar keine Rücksicht genommen. Da gibt es ja nicht mal die Feiertage so, die frei sind. Deswegen soll es da ein bisschen ausgeglichener sein.
Ich weiß, es hat mit einem Glauben zu tun und es hat einen Grund, aber ich verstehe nicht, warum ein Tanzverbot etwas daran ändern könnte. Ich glaube, dass es eine Einstellungssache ist, das alles.
Was kommt heute Mittag auf den Tisch? Bei ganz vielen von uns ist das an Karfreitag traditionell Fisch. Im Norden von Rheinland-Pfalz gibt es oft auch Felchen, die kommen aus dem Lacher See. Der entstand vor über 10.000 Jahren durch einen Vulkanausbruch. Vor über 900 Jahren bauten dann Mönche am Ufer ein Kloster und sie setzten hier dann die Felchen aus. Felchen, das sind ja schlanke Lachsfische mit silberglänzendem Körper. Und mein Kollege Michael Lang hat den Klosterfischer vom Lacher See begleitet.
Am Morgen fährt der Klosterfischer auf den Lacher See hinaus. An einer Stelle stehen drei lange Netze. Seit 17 Jahren fängt Ansgar Heenkamp so die Felchen. Er habe eine ganz besondere Beziehung zum Lacher See, sagt der Fischer.
Also von meiner Seite aus ist Fischer und See eine absolute Liebesbeziehung. Wie sich der See mir gegenüber gibt, jetzt seit 17 Jahren, ist das gegenseitig, glaube ich. Aber der See hat auch seine Launen, seine Eigenheiten.
Ansgar Heenkamp holt das erste Netz ein. Meter für Meter legt er das Nylonnetz in eine große weiße Tonne. Dann endlich.
Da kommt tatsächlich ein Fisch.
Weiter geht's. Wieder viele Meter Netz, aber kein Fisch. Ansgar Heenkamp kennt das.
Wenn es Fisch gibt, gibt es Fisch, wenn nicht, dann nicht. Punkt. Diesen Karfreitag wird es dann vermutlich kein bis wenig Fisch geben. Das sieht im Moment eher ernüchternd aus. Wir haben noch ein paar Meter Netz. Vielleicht passiert ja gleich noch ein Wunder.
Ein Wunder passiert auch nach einer weiteren Stunde auf dem Lacher See nicht.
Also, jetzt haben wir 4, 5, 6, 7, 8, 9 Fische sind es geworden. 9 Felchen. Ich sag mal so, das hat noch locker 2 Wochen Zeit, bis hier überhaupt sich wieder lohnt, ein Netz reinzuschmeißen. Das hier lohnt sich noch gar nicht.
Und was kommt bei Ansgar Heenkamp dann am Karfreitag auf den Tisch?
Karfreitag gibt's wohl Pommes.
Der Fischer fährt mit seinem Boot zurück ans Ufer des Lacher Sees. Er will erst nach Ostern, wenn's wärmer ist, wieder nach Felchen fischen.
Ja, und dann ja vielleicht ja mit ein bisschen mehr Fischerglück. Der Fischer vom Lacher See. Einfach mal abschalten. Nichts müssen, nichts wollen, einfach nur sein. Das hört sich richtig schön an. So richtige Glücksmomente, die haben wir oft, wenn wir in tiefer Entspannung sind. Und wir haben das auch ein bisschen selbst in der Hand, nämlich wenn wir still werden. Wir sprechen über das Thema Stille heute am Karfreitag, ein stiller Feiertag. Und zwar mit Psychotherapeut Professor Dr. Erik Pfeiffer von der Katholischen Hochschule in Freiburg. Ich wollte von ihm wissen, wie wichtig ist Stille denn für uns Menschen?
Sehr wichtig. Wir könnten uns das vielleicht so vorstellen wie ein Hochleistungssportler, der seinen Körper an sich trainiert, aber selbst dieser Körper, ein trainierter Körper, kann nicht zu jeder Minute, zu jeder Sekunde alles abrufen. Es braucht auch die Zeit des Ruhens, der Stille, der Pause. Und so ist eigentlich eine gesunde Entwicklung des Menschen gekoppelt an Zeiten des Lautseins, und gleichzeitig braucht es aber eben auch die andere Seite des Ruhens, des Pausierens, der Stille.
Wenn wir es mal ganz konkret machen, in unserem Alltag, da ist immer viel los. Hier noch schnell einen Freund anrufen, da noch die Kinder zum Musikunterricht fahren, dazwischen noch einkaufen. Wie schaffen wir es, zur Ruhe zu kommen, zur Stille zu kommen?
Es gibt nicht diese eine Stille, die für alle Menschen gleichsam gut ist. Es gilt vielmehr zu schauen, wo ist meine Stille im Alltag? Wo ist vielleicht jene Stille, die mir gut tut? Und sei es, wenn ich eben 5 Minuten zu Hause nach der Arbeit mich auf die Terrasse raussetze oder aber eben, wenn ich mich aufmache zu einem kleinen Spaziergang im Wald, in dieser Stille der Natur. Oder aber eben, bevor ich in den Alltag, in den Beruf hineinstarte, nehme ich mir 5 Minuten der Meditation.
Gibt es eigentlich eine Faustregel, wie viel Stille wir Menschen pro Tag oder pro Woche brauchen?
Würden wir uns jetzt sehen können, dann würden Sie ja ein Lächeln auf meinem Gesicht sehen. Sehen Sie es mir nach, wenn ich mich dem ein bisschen entziehe. Stille ist kein Medikament, wo ich sagen kann, ich schmeiße mir 5 Minuten Stille am Tag ein, dann kann ich im Sinne der Selbstoptimierung alles so weitermachen wie bisher, im schlimmsten Falle meinen ungesunden Lebensstil und werde trotzdem 90. Es ist auch hier etwas, das immer eigentlich an die Person gekoppelt sein sollte. Per se ist ja Stille auch nicht unbedingt gut. Es gibt ja auch jemanden zum Schweigen zu bringen oder die Sprache verlieren, Sprachohnmacht. Aber wenn ich jetzt beispielsweise die Stille selbst gewählt, weil sie mir gut tun soll, dann ist hier auch das individuelle Maß entscheidend.
In vielen Religionen, da spielt die Stille ja auch eine große Rolle. Karfreitag zum Beispiel ist ein stiller Feiertag. Es wird oft auch in Stille gebetet, man zieht sich zurück. Warum ist Stille im Zusammenhang mit dem Glauben so wichtig?
Hier würde ich sehr gerne auf den bekannten Psychologen Viktor Frankl verweisen, der einmal gesagt hat, eigentlich sind die intimsten Zwiegespräche jene, die mit Gott geführt werden. Jetzt könnte man vielleicht auch das so hinübernehmen, dass das ja in der Regel Zwiegespräche in Stille sind. Von daher würde ich meinen, ist die Stille vielleicht so etwas wie ein Medium, vielleicht auch ein ästhetisches Phänomen, das sehr gut hineinpasst in spirituelle, religiöse Praktiken und Praxen.
Wenn ich mich mit Freunden unterhalte, dann kommt oft die Antwort, ach, wenn ich nach Hause komme und es ist niemand zu Hause, dann muss ich erstmal den Fernseher einschalten, der Radio muss laufen. Also Stille ist schwer auszuhalten. Warum fällt es vielen Menschen so schwer, Stille zu ertragen?
Ich habe zufälligerweise gerade heute Morgen meinen Kalender aufgeschlagen und entdecke da dieses eine Zitat von Antoine de Saint-Exupéry, den viele wahrscheinlich wegen des kleinen Prinzen kennen. Und dieses Zitat besagt, und ich erkannte, dass sie die Stille nötig hatten. Denn nur in der Stille kann die Wahrheit eines jeden Früchte ansetzen und Wurzeln schlagen. Ich finde das sehr passend in der Hinsicht, als dass uns die Stille tatsächlich wahrscheinlich auf uns selbst zurückwirft. Stille ist vielleicht jener Raum, der uns dazu einlädt, Zeit mit uns selbst zu verbringen. Und das kann natürlich in mancherlei Hinsicht eine etwas unangenehme Erfahrung sein. Es ist aber auch diese Zeit, dieser Raum, wo ich mich mit mir selber aussöhnen kann, wo ich vielleicht Dankbarkeit erleben kann, mir Dinge verzeihen kann, wichtige Entscheidungen fällen kann.
Bald ist es geschafft für alle, die gefastet haben, zum Beispiel beim Kaffee morgens oder beim Handy. Mit dem Osterfest geht nämlich die Fastenzeit zu Ende. Auf was haben die Menschen denn verzichtet?
Ja, ich habe auf Alkohol verzichtet, seit Rosenmontag bis heute, und das Fastenbrechen ist dann am Ostersonntag.
Ich habe nicht drauf verzichtet. Durch sie, dass sie also verzichtet hat, habe ich reduziert, und das hat mir auch gut getan.
Ich bin ein Süßer, Verzicht auf einiges Süßes. Man macht halt ein bisschen langsamer während der Fastenzeit. Nur es klappt halt nicht immer so.
Ich verzichte auch auf Süßes. Nimmer so hippelig.
Bisschen ungewohnt, aber dann hat man sich dran gewöhnt.
Ja, ich verzichte in der Fastenzeit auf das, was mir Spaß macht zum Essen. Also in dem Fall das fettiges Zeug wie Pommes zum Beispiel oder Pizza, was ich besonders gern mag. Und Alkohol. Ich fand es total schwierig. Also gerade wenn man dann zum Geburtstag eingeladen ist und ein Glas Sekt angeboten bekommt, ist dann schon total schwer zu sagen, nee, ich stoße jetzt nicht damit an. Also das, ja, ganz schön schwer.
Ich faste aufs Handy. Ich habe es eine Woche gemacht. Ich habe halt da noch in der Woche noch viele Schulaufgaben geschrieben und dann habe ich gesagt, das kombiniere ich jetzt mal gut mit der Fastenzeit und dann, ja, ich habe es wirklich durchgezogen, ja.
Ja, Respekt. Die Fastenzeit geht zu Ende und viele haben verzichtet. Stimmen waren das aus Landau. Nein, heute machen wir nichts draußen im Garten. Ist ja Feiertag und auch das Unkraut, das kann noch bis morgen warten. Wobei Unkraut ist das völlig falsche Wort, denn auch mit Löwenzahn, Brennnesseln oder Spitzwegerich, da kann man richtig gut was anfangen. Zum Beispiel Ursula Stumpf in Karlsruhe, Hohenwettersbach. Sie ist Kräuterexpertin und sie weiß, dass man fast alles essen kann und sie weiß auch, wie man daraus eine traditionelle Suppe in der Osterzeit macht.
Ursula Stumpf erklärt, sie lasse einfach alles wachsen, bis sie es erkennen könne. Und sie lächelt dabei.
Das Unkraut kommt nicht auf den Kompost, sondern in die Küche, wenn wir es gejätet haben, was wir auch tun, weil es einfach nicht überhand nehmen soll. Eine Handvoll Unkraut pro Tag hilft uns, gesund zu bleiben.
Die studierte Apothekerin und gelernte Heilpraktikerin hat Bücher über die Kraft der Kräuter geschrieben, macht Kräuterwanderungen und sie sagt,
ich brauche es da draußen. Es wächst in meiner Umgebung oder in meinem Garten oft, was mich gesund macht.
Das haben schon vor über 2000 Jahren unsere Vorfahren gewusst und deswegen gibt es vor Ostern dann traditionell eine Suppe mit 9 Unkräutern aus dem Garten.
Das ist ein uralter Frühlingsbrauch, der wirklich älter ist als das Christentum. Man hat einfach sich gefreut, dass die Tage wieder länger werden, wieder wärmer werden, hat aber gemerkt, der Winter steckt mir doch noch in den Knochen. Also wo kriege ich jetzt was Frisches her, womit ich mich und meinen Körper wieder versorgen kann, und hat einfach gesucht, welche Kräuter wachsen tatsächlich mit Frühjahrskraft aus der Wiese.
Dann wird gesammelt, auch Kräuterexpertin Sabine Stolz ist mit dabei und rupft aus der Wiese, was die meisten als Unkraut bezeichnen würden. Brennnesseln zum Beispiel. Ich erhalte ein
Wiesenbonbon.
Ein gerolltes Blatt der Brennnessel, das weder in der Hand noch im Mund brennt.
Abpflücke, und zwar immer in Richtung der Spitze des Blattes. Dann kann man das wunderbar essen.
Schmeckt erstaunlich würzig.
Ja, es schmeckt würzig, schmeckt lecker.
Die Unkräuter, auch Wildkräuter genannt, können aber auch getrocknet als Tee getrunken werden oder als Brotaufstrich, Salat, in einer Quiche, auf einer Waffel oder zum Beispiel als Smoothie genossen werden. Und ja, sie erkenne einen positiven Trend, erklärt Sabine Stolz. Die junge Generation gehe bewusster mit der Welt um als wir Älteren, und das Interesse an dem jahrtausendealten Wissen über Kräuter nehme zu.
Es gibt viel mehr Kräuterbücher wie noch vor 30 Jahren. Es gibt viel mehr Kräuterwanderungen, die angeboten werden. Und es kommt auch in die Kindergärten und in die Schule. Und ich finde es einfach ganz, ganz wichtig.
Unterdessen sind dann die 9 Zutaten für die Suppe gesammelt worden. Garten und angrenzender Wiese sei Dank.
Das Labkraut, was zum Beispiel die Lymphe anregt. Dann haben wir hier den Spitzwegerich, die Pflanze gegen Husten. Hier haben wir den kriechenden Günsel, der so ähnlich schmeckt und auch wirkt wie die Gundelrebe. Jetzt kommt der Ehrenpreis, die Nelkenwurz. Hier ist der Giersch. Löwenzahn natürlich. So, und die Brennnessel.
Das frische Grün wird geschnitten und in den Kessel über offenem Feuer gegeben. Darin köchelt schon eine dünne Kartoffelsuppe. Gemeinsam mit den Kräutern werde die Suppe unseren Körper beleben, erklärt Ursula Stumpf und fügt noch hinzu, sie rühre im Topf im Verlauf der Sonne.
Also von Osten nach Süden, nach Westen, nach Norden, immer rundherum, so fangen wir die Sonnenkraft noch mit ein. Ein bisschen Magie gehört natürlich dazu.
Wenn es eine Stadt gibt, in der vor und während Ostern richtig viel los ist, dann ist das Jerusalem. Die Stadt, in der der christlichen Überzeugung und Überlieferung nach Jesus gekreuzigt wurde. Tausende Pilger und Touristen kommen zu den Ostertagen hierher. Aber dieses Jahr ist es anders, denn seit dem Krieg in Gaza kommt kaum noch jemand.
Es ist eine ungewohnte Stimmung in der Altstadt von Jerusalem. Dort, wo sonst an Ostern Pilgerströme durch die engen Gassen ziehen, herrscht in diesem Jahr Leere, zumindest fast. Einzelne Pilger wie Juana und Johnny aus Bolivien genießen die Ruhe in Jerusalem. Es ist ein Gottesgeschenk, dass wir hierher in die Stadt Jesu kommen konnten. Natürlich haben wir ein wenig Angst, aber der Herr leitet uns. Wir sind in Gottes Hand, er wacht über uns. Juana und Johnny sind in diesem Jahr eine Ausnahme. Das Gros der Touristen bleibt an diesem Osterfest in Jerusalem wegen des Krieges in Gaza aus. Der Rückgang liegt nach Angaben des israelischen Tourismusministeriums und des franziskanischen Pilgerbüros in Jerusalem bei 80, vielleicht sogar 90%. Und Händler wie Faisal, der seinen kleinen Laden mit religiösen Souvenirs gleich bei der Grabeskirche hat, sind die Leidtragenden.
It's very bad, bad situation.
Die Situation ist schlecht. Das Ganze ist völlig anders als noch vor einem Jahr. Jerusalem ist praktisch leer. Es gibt so gut wie keine Touristen. Keiner feiert wegen des Krieges in Gaza. Die Christen feiern kein Ostern und Muslime feiern keinen
Ramadan.
Doch nicht nur die Händler in Jerusalem haben Probleme. Auch für die Kirchen ist die Lage schwierig. Nikodemus Schnabel, der Abt der Dormitio-Benediktiner-Abtei auf dem Zionsberg in Jerusalem, ist verantwortlich für zwei beliebte Pilgerorte. Es ist auch der Arbeitsplatz für viele einheimische Christen.
Finanziell geht es uns katastrophal. Ich kann das auch nicht schönreden. Weil ich zwei Pilgerorte habe und weil ich eben vorbereitet sein muss, dass 5000 Pilger auch kommen, habe ich sehr viele Angestellte, 38. Rein ökonomisch gesehen wäre es die sinnvollste Sache, all denen zu sagen, du geh heim, ich entlasse dich. Nur, der Punkt ist, wenn ich diese Christen aus Bethlehem entlasse, entlasse ich die zu Bettlern. Es gibt dann da kein soziales Auffangbecken, sondern ich würde diese Menschen in die Armut schicken.
Die Dormitio-Abtei hat sich aus Solidarität entschieden, keinen Mitarbeiter zu entlassen. Abt Nikodemus Schnabel will nun versuchen, durch eine österliche Spendenaktion Geld einzunehmen. Ein ungewohntes Bild auch in der Grabeskirche im Zentrum der Altstadt von Jerusalem. Dort, wo sich sonst gerade in der Karwoche Besucherschlangen bis zum Kirchenvorplatz ziehen, Leere. Für den deutschen Franziskaner Pater Jakobus, der in der Grabeskirche arbeitet, hat dieses vom Gaza-Krieg geprägte Osterfest in Jerusalem zwei Seiten.
Wir haben unsere Arbeit. Aber es ist natürlich schöner, wenn die Menschen dabei sind und ihr Amen sprechen. Und da jetzt sind wir unter uns und das ist natürlich schon auch traurig.
Ein Stimmungsbericht war das aus Jerusalem. SWR-Korrespondent Julio Segador war für uns dort.